Es zieht sich. So könnte man den aktuellen Stand der Verhandlungen der EU mit Serbien beschreiben. Denn nachdem Serbien 2005 den mutmaßlichen Kriegsverbrecher an den Internationalen Strafgerichtshof aufgeliefert hatte, sind sie 2013 in Verhandlungen mit der EU. Und wenn auch bereits mehr als die Hälfte aller Kapitel, also dieser Verhandlungskapitel, geöffnet wurde, ist die Lage schwierig. Gerade erst im November 2024 wurde ein weiterer Vorstoß gewagt, eingeleitet von wem? Viktor Orban. Auch das wiederholt sich irgendwie. Aber weiter kam man nicht so richtig. Und die Frage ist schon, wie geht's weiter mit Serbien? Sollen die aufgenommen werden in die EU? Wie geht die Situation weiter? Was haben die Demonstrationen im Zuge des Einsturzes des neu gebauten Vordas in Novi Sad ausgelöst? Und was sind die ganzen Folgen daraus? Ganz, ganz viel beschäftigt uns. Und genau das ist heute der perfekte Punkt, darüber zu reden. Denn heute geht's rein in die Sommerreihe, in der wir genau auf solche Fälle schauen wollen. Am Beispiel von Serbien heute mit Adelheid Wölfel. Und damit geht's los.
Der Politikgeflüster-Podcast.
Blumen und Stille. 15 Minuten Gedenken am Bahnhof Novi Sad, wo vor 3 Monaten 15 Menschen starben. Seitdem kommt Serbien nicht mehr zur Ruhe. Stehen immer mehr Menschen auf gegen Korruption und Schlamperei. Warum ich hier bin? Ganz einfach, ihretwegen. Ihre Zukunft ist in Gefahr. Alle wollen Gerechtigkeit, glaube ich. Nicht nur wir Studierenden. Es sind Zehntausende, die sich dem Protest der Studierenden angeschlossen haben, die auch heute Straßen und Brücken in Novi Sad blockieren. Stefan ist 24, studiert Journalismus. Er sei stolz auf das, was er sieht. Serbien, sagt er, wache auf. Das ist kein Wunder, das ist Einheit. Es gibt ein Sprichwort: Gott bewahre, wenn sich die Serben vereinen. Ich glaube, wir haben es geschafft.
Der Politik-Podcast vom EHG.
Also, wir sind mit der Gesamtsituation ehrlich unzufrieden. Auch diese Menschen, die wir wegen Sebastian Kurz am Balkan blockieren, sind unzufrieden. Die sagen zu uns immer, wir wollen nach Europa. Und wir stellen immer klar, jetzt Bruder, technisch gesehen bist du schon da. Und diese Leute, die sind dann immer ganz entsetzt. Wir teilen dieses Entsetzen. Wir sagen immer, wir glauben es ja selbst nicht, aber schaust du Karte. Europa. Wir haben unsere Experten alle schon mehrfach gebeten, das zu prüfen. Die Kartografen, die Geografen, sogar die Geologen. Ich meine, keine Ahnung, warum die befragt wurden, aber alle sind sich einig. Serbien liegt in Europa. Diese Leute fragen uns dann aber immer, die EU ist das aber nicht, oder?
Ja, einen besseren Opener konnte man vielleicht gar nicht finden, als diese Frage am Ende, die gestellt worden ist. Mitten in Europa, zumindest geografisch gesehen, aber doch nicht in der EU. Und damit herzlich willkommen zur Sommerreihe. Und ja, lieber TM, wenn man so an Serbien denkt, an was denkst du denn dann?
Also, ich bin beeindruckt von dem Intro gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kannte das ja auch noch nicht und ich finde das wirklich super passend. Wenn ich an Serbien denke, dann denke ich an ein Land, was leider im Laufe der eigenen Geschichte immer in Konflikte verwickelt war. Also leider irgendwie wirklich fortwährend. Nicht zwingend, dass sie immer von Serbien ausgingen, das will ich auf gar keinen Fall sagen. Aber leider zieht sich das durch die serbische Geschichte wie ein roter Faden und bis heute kommt Serbien nicht zur Ruhe und das sieht man ja auch, gerade wie man im Intro gesehen hat. Serbien liegt eigentlich mitten in Europa, umgeben von Ländern, die schon lange den Schritt in die EU gewagt haben und es auch geschafft haben, in die EU zu treten. Und trotzdem gibt es immer noch einzelne Konfliktherde in und um Serbien, die ja natürlich auch mit dem serbischen Regime zu tun haben, die dafür sorgen, dass eben Serbien sich selbst näher an Russland sieht und weniger nah an der EU dran, obwohl es geografisch gesehen eigentlich nur eine Frage der Zeit sein müsste.
Was bei dir in deinem Kopf alles so abgeht, wenn man nur Serbien fragt. Wahnsinn. Gut, herzlichen Dank und das bei hohen Temperaturen, wo wir weiter aufnehmen. Meine Güte, das kann ja nur gut werden. Danke auch für das Lob an das Intro. Das soll immer einigermaßen passen. Ich freue mich, dass es heute wenigstens mal passt. Genau, damit sind wir mittendrin in unserer Sommerreihe. Wir hatten ja angekündigt, auch in der Sommerpause. Idealerweise hört ihr uns ja heute gerade auch bei hohen Temperaturen irgendwo am Strand, in den Bergen oder wo auch immer. Wollen wir auf die EU schauen. Und die EU war letztes Jahr schon Thema. Das haben wir gesagt, dieses Jahr gucken wir mal auf potenzielle Beitrittskandidaten oder sie sind mehr als potenziell. Und haben so ein bisschen den Plan, in den einzelnen Folgen uns drei rauszuticken. Heute ist es quasi Serbien. Und uns dann so ein bisschen an den, weitesten Sinne, Kopenhagener Kriterien entlang zu hangeln und mal zu schauen, wer welche Bedingungen erfüllen sie denn, wie sind denn die Bedingungen im Land. Und wir machen das heute nicht alleine, also neben TM und mir, welche Überraschung, haben wir noch weitere, die heute an Bord sind. Und an euch alle den Rest und JV macht gleich am Anfang oder JV, wie er intern genannt wird, macht den Beginn. Und auch an dich die Frage, wenn du an Serbien denkst, was fällt dir da ein?
Ja, wenn ich an Serbien denke, muss ich ehrlich gestehen, habe ich gar nicht so viele Assoziationen im Kopf, einfach weil Serbien für mich relativ fern ist und ich da jetzt nicht wirklich eine Verbindung zu habe, in keinerlei Weise. Aber wenn ich jetzt trotzdem mal überlegen müsste, dann würde ich wahrscheinlich die Russlandnähe anführen, die man ja auch in Serbien sehr stark hat. Hat ja TM ganz am Ende schon mal kurz angesprochen gehabt, dass eben Serbien einfach vor allem von der serbischen Regierung her mit Alexander Vucic an der Spitze eben deutlich mehr als andere umliegende europäische Länder diese Verbundenheit zu Russland besitzt. Und ich glaube auch teilweise kulturell ein bisschen, nicht nur politisch, sieht man diese Verbindung zwischen diesen beiden Ländern ziemlich deutlich. Und das ist ja dieser Hauptpunkt, den ich anführen würde, dass eben Russland in Serbien immer wieder versucht hat, in der Vergangenheit Einfluss auszuüben auf vielerlei Art und Weise und vor allem auch die serbische Regierung immer wieder zu stützen und in Schutz zu nehmen. Das hat man auch immer wieder gesehen. Von daher denke ich mal, ist das ein wichtiger Punkt, wenn man über Serbien spricht, dass es eben diese ausländische Einflussnahme aus Russland, dass diese dort sehr präsent ist. Und man sieht es ja auch daran, dass Serbien sich immer mehr gegen die EU und auch die NATO stellt und eher Richtung Russland tendiert, was die Politik und Außenpolitik angeht. Von daher, ja, wäre so der Punkt, den ich ansprechen würde.
Danke, Abby.
Also wenn ich an Serbien denke, muss ich momentan zuerst an Dracula denken, weil ich gerade in dem Buch an der Stelle bin, wo ein Charakter erwähnt wird, der nur als serbischer Mann beschrieben wird. Danke dafür, was ich mir darunter auch vorstellen soll. Aber ansonsten denke ich bei Serbien immer an so eine Europakarte. Und wenn man dann Richtung Serbien guckt, trennt Kosovo und Serbien nur so eine gestrichelte Linie, also ein Indikator für Kosovo-Serbien-Konflikt. Das ist das, wo ich dann immer so dran denke. Werden wir bestimmt auch noch drüber reden. Sorgt ja mit Sicherheit auch in der EU für Diskussionen.
Aha, Abschluss.
Kann ich nur ansetzen. Bei mir ist die erste Assoziation tatsächlich die Flagge und die Ähnlichkeiten aller balkanischen Länder und Flaggen. Länderflaggen, die ich als Kind nicht auseinanderhalten konnte. Und ich würde auch sagen, das kam erst in den letzten Jahren. Ja, das wäre so meine allererste Assoziation und dann natürlich jetzt, was man mitbekommt über die Protestbewegungen.
Gut, dann haben wir eine kleine Orientierung, was für unser Vorwissen betrifft. Ich bin ganz ehrlich, also ich habe ja Serbien auch nur ganz vage Ideen gehabt, wo ich mich mit beschäftigt habe, außer die geografische Lage vielleicht. Wir werden gleich ein bisschen mehr darüber erfahren. Übrigens, wer Hans vermisst, Hans wird gleich noch dazu stoßen. Der hat mir gerade geschrieben, der Hund hat das Kabel angebissen. Das klingt wie eine blöde Ausrede für eine vergessene Hausaufgabe. Aber gut, wir versuchen das noch zu fixen. Und wir führen das Gespräch heute natürlich nicht alleine, ganz klar. Also wir haben gerade schon gemerkt, unser Wissen über Serbien ist begrenzt und wenn man noch irgendwelche bösen Klischees bei LB in dem Buch bedienen muss, dann glaube ich, ist es notwendig, dass wir uns Expertise dazu geholt haben. Und ich bin sehr dankbar, dass diejenige, der ich ankündigen werde, dabei ist, denn sie ist mir das erste Mal beim Weg gelaufen in einem anderen Podcast, bei dem sie auch über Serbien gesprochen hatte, damals über die Demonstration in Serbien. Und ich war daran sehr dankbar, als wir dann auf die Idee kamen, über Serbien zu sprechen, dass sie zugesagt hat, weil so viele Experten im deutschsprachigen Raum oder Expertinnen im deutschsprachigen Raum gibt es, glaube ich, gar nicht. Dementsprechend sind wir sehr dankbar, dass heute bei uns zu Gast ist. Wenn sie sich gleich noch entmutet, hören wir sie auch. Adelheid Wölfel. Hallo, Wölfel. Sie müssen mal ganz kurz den Entmute-Button drücken. Ich habe sie gemutet, damit keine Nebengeräusche sind in der Zeit.
Hallo,
Frau Wölfel, vielleicht sagen Sie ganz
danke
kurz
für
was.
Die Einladung.
Ja, danke. Sagen Sie vielleicht ganz kurz was über sich. Wer sind Sie? Was machen Sie und warum sind Sie die Expertin zu Serbien oder auch noch nicht nur Serbien?
Ja, also ich bin Journalistin für die österreichische Tageszeitung Der Standard, schreibe aber auch für deutsche Zeitungen und Schweizer Medien und bin eben für Südosteuropa zuständig und bin Korrespondentin. Das heißt, ich lebe vor Ort, nicht in Serbien, aber im Nachbarland Bosnien-Herzegowina in Sarajevo und das schon seit vielen Jahren, also seit 13 Jahren. Und ich reise regelmäßig nach Serbien und kenne das Land auch schon seit 20 Jahren und ja, betrachte die Ereignisse und die Entwicklungen.
Okay, das war, gut, das war jetzt sehr allgemein formuliert, ganz klar. Aber gerade weil Sie sagten, Sie waren schon sehr oft da und berichten ja auch journalistisch über Serbien. Wenn Sie jetzt diese Frage beantworten müssten, wenn Sie an Serbien denken, dann denken Sie woran?
Also jetzt gerade denke ich an die größte Demokratiebewegung Europas, die in Serbien gerade stattfindet.
Okay, wodurch ist die gekennzeichnet? Holen Sie es gleich mal ein bisschen ab.
Also es gibt kein anderes Land in Europa, wo so viele Menschen sich zurzeit, also das geht jetzt schon seit 7 Monaten so, für mehr Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einsetzen und wo das so eine Massenmobilisierung ist, wo es durch alle Schichten und durch alle Städte und Dörfer geht. Also es gibt nichts Vergleichbares in anderen Staaten Europas. Außergewöhnlich.
Okay.
Und sehr, sehr interessant, sehr kreativ und sehr, ja, die halten durch. Also das ist wirklich auch eine gewisse Tapferkeit, die man da sehen kann in diesem Versuch, etwas zu verbessern.
Okay. Was ist das Besondere daran? Wir haben ja gesagt, Sie sind sehr kreativ. Was macht diese Kreativität aus, aus Ihrer Sicht?
Also die Methoden des Protests sind sehr kreativ. Also das hat ja angefangen vergangenen November, nachdem dieses Vordach in Novi Sad eingestürzt ist und 16 Personen getötet wurden dadurch. Und es geht aber eigentlich gar nicht so sehr um diesen Unfall und so weiter, sondern es geht darum, dass es in Serbien schon seit vielen Jahren keine Demokratie mehr gibt, weil dieses autokratische Regime von Aleksandar Vučić die Gewaltenteilung aufgehoben hat, die freien Medien unterdrückt und dieser ganze Staat gekapert ist von einer Partei, die alles kontrolliert, alle Institutionen, auch natürlich die Polizei und die Justiz. Und das ist halt zum Nachteil von Bürgerinnen und Bürgern in Serbien und denen reicht das ganz einfach. Und die wollen sich befreien von diesem Regime auch. Also es geht ganz stark auch darum, dass man wieder mehr Freiheit, mehr Demokratie und vor allem auch mehr Rechtsstaatlichkeit, das heißt, dass die Institutionen wieder funktionieren. Das, was es eben ausmacht, die Demokratie, ist, dass wir eine unabhängige Justiz haben, ein unabhängiges Parlament und freie Medien und all das gibt es nicht.
Das haben Sie schon einen großen Überblick gegeben. Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen genauer ins Detail. Sie haben gerade schon beschrieben, dass es im Prinzip ja demokratische Probleme gibt in dem Land. Vielleicht ganz kurz, wie haben wir uns dieses System in Serbien politisch vorzustellen und was sind so ein bisschen die Kernprobleme, die Sie da in dem demokratischen System ausmachen würden?
Also die Verfassung ist, daran ist nichts auszusetzen. Nur ist die Verfassung halt, wird die nicht so umgesetzt, wie sie geschrieben wurde. Der Präsident, der eigentlich auch repräsentative Funktionen haben sollte, so wie das ja auch in Deutschland der Fall ist, hat die Macht übernommen. Das ist so wie in Russland, ja. Das heißt, der Premierminister oder die Regierung hat eigentlich nichts zu sagen, sondern der Autokrat an der Spitze entscheidet und alle Fäden laufen bei ihm zusammen. Und diese Partei, die hat halt, die viele Menschen sind abhängig von dieser Partei, die heißt Fortschrittspartei. Das ist diese Partei von dem Herrn Vučić. Und die sind deswegen abhängig, weil viele Leute halt im öffentlichen, also für in Behörden und so weiter arbeiten und die brauchen da diese Partei, damit sie Jobs bekommen. Und auch viele andere Bereiche sind von dieser Partei sozusagen unterlaufen. Das heißt, wer Erfolg haben will, wer Karriere machen will, wer einen Job haben will, der muss quasi bei dieser Partei dabei sein. Und das ist halt der Alltag. Und das heißt, man hat eigentlich sehr wenig Freiheit. Und weil Sie das angesprochen haben mit der Kreativität der Proteste, also es sind nicht nur Massendemonstrationen, es werden nicht nur seit Monaten alle Universitäten blockiert, sondern die Studierenden, die diese Proteste anführen, die haben eben auch ganz interessante kreative Zeichen und Slogans erfunden. Und die Art und so Weise, wie sie protestieren, zum Beispiel in den letzten Tagen, laufen sie immer wieder in so Gruppen von vielleicht 40, 50 Leuten bei einer Stelle hin und her über die Straße. Und durch dieses Hin und Her laufen können die Autos nicht weiterfahren und die Straße ist blockiert. Das ist zum Beispiel eine ganz kreative Form des Protests. Es sind 80 oder über 80 Studierende mit dem Rad von Belgrad nach Straßburg gefahren, um auch beim Europarat Aufmerksamkeit zu bekommen, quer durch Europa. Es fanden Dutzende riesige Märsche statt, wo die Leute wirklich von einer Stadt zur anderen wochenlang marschiert sind. Also es ist wirklich das ganze Land in Bewegung.
Ich habe gleich eine Nachfrage dazu, und zwar erinnert mich das, was Sie am Anfang geschildert hatten, ein bisschen an das kommunistische Einparteiensystem, diese Art der Kontrolle. Inwiefern gibt es da Ähnlichkeiten und historische Gründe für diese Entwicklung jetzt? Also die Ausrichtung nach, ich möchte den Namen gar nicht aussprechen, ich verwechsel auch immer die beiden, also
ja.
Ministerpräsident also, und Präsident, aber Sie...
Der Herr Vucic. Ja, Herr also,
Vucic, genau.
Ja, das ist der Präsident, also der Staatschef, der ist nicht Premierminister, der sitzt nicht in der Regierung, aber er bestimmt alles. Also dieses Erbe, dieses Kommunistische spielt natürlich eine Rolle. Serbien war Teil von Jugoslawien und Jugoslawien ist ja 91 zerfallen, so rund um diese Zeit. Und Serbien ist halt als einer dieser Staaten übrig geblieben und hat war natürlich dort, weil auch dort die Hauptstadt war, Belgrad von Jugoslawien, hat auch viele sozusagen, also die Rechtsnachfolge übernommen von Jugoslawien und die Strukturen sind geblieben. Und dieses Jugoslawien war ja am Ende sehr stark geprägt von nicht nur autoritären sozusagen Strukturen, sondern vor allem von einem wahnsinnig starken Nationalismus. Und dieser serbische Nationalismus besteht bis heute. Es gibt auch bestimmte Figuren, zum Beispiel der Herr Vucic war damals während des Kriegs zum Beispiel gegen Bosnien und Herzegowina, in das ja Serbien sehr stark, in den Serbien sehr stark involviert war, war der Propagandaminister. Das heißt, es zieht sich so durch. Und natürlich war das keine demokratischen Strukturen damals. Das heißt, Serbien hat ganz wenig demokratische Geschichte. Da können natürlich jetzt die Serbinnen und Serben nichts dafür, aber natürlich, wenn ist das jetzt kein Staat, der auf eine gewachsene demokratische auch Gesellschaft zurückgreifen kann. Aber was ich eben so faszinierend finde, ist dieser derzeit so stark ausgetragene Wunsch der Menschen, doch zu mehr Demokratie zu kommen. Also der Wille oder der Wunsch ist schon da.
Die Frage ist ja dann, woher kommt der? Also die Menschen wahrscheinlich, nehme ich an, stellen ja selber fest, dass es irgendwie demokratische Beteiligungsrechte nicht ausreichend gibt und Unterdrückung gibt und. Aber gibt es dafür irgendwelche weiteren Ursachen, die Sie benennen würden? Oder gibt es einen zentralen Auslöser, der das jetzt nochmal alles so befeuert hat, abseits von dem besagten Unglück da? Aber worin sehen Sie quasi die Ursachen, dass es jetzt gerade in dieser aktuellen Phase, wo man ja auch in diesen Verhandlungen mit der EU ja immer noch im weitesten Sinne steckt, so aufkeimt?
Also die Verhandlungen mit der EU spielen überhaupt keine Rolle. Also wenn man auf die Proteste geht in Serbien, dann sieht man auch nirgends irgendeine EU-Flagge. Die meisten Serbinnen und Serben sind komplett enttäuscht von der EU und die andere Hälfte will sowieso nicht in die EU. Also das ist das Land in Südosteuropa, wo der geringste Anteil der Bevölkerung überhaupt in die EU will. Möglicherweise ist es jetzt sogar schon unter 50%. Also Serbien und die haben immer schon eine sehr kritische Haltung gegenüber der EU gehabt, aber nicht früher, nicht deswegen, weil sie so enttäuscht waren, sondern weil es halt auch starke antiwestliche Kräfte in Serbien gab und gibt nach wie vor. Und das haben Sie ja eh schon mehrmals angesprochen, dass da Russland eine Rolle spielt, aber nicht nur Russland, sondern auch China, also ganz, ganz starke Verbindungen zu China, die auch vor allem wirtschaftlich sehr gefördert werden. Aber zurück noch einmal zu der Frage, also warum jetzt? Ich glaube, warum jetzt ist, weil dieses Regime von diesem Alexander Vucic, das besteht jetzt seit 12 Jahren. Und ich glaube, den Leuten reicht es ganz einfach, dieser Umstand, dass dieses Dach da von diesem Bahnhof zusammengebrochen ist und diese Menschen verstorben sind, ist darauf zurückzuführen, dass das nicht nur Schlamperei beim Bau war, sondern wahrscheinlich auch Korruption und dass Vucic selbst darauf gedrängt hat, dass diese Reparatur dieser Eisenbahnstrecke, wozu dann auch diese Reparatur dieses Bahnhofs gehörte, ganz schnell durchgezogen werden soll, damit er sozusagen politische Punkte machen kann. Und die Leute machen quasi dieses Regime verantwortlich dafür, dass diese 16 Menschen verstorben sind. Und es war irgendwie schon vorher, in den letzten Jahren gab es immer riesige Proteste in Serbien wegen Umweltschutzfragen und so weiter und so fort. Aber diesmal geht es eben um das Leben der Menschen. Die haben das Gefühl, wenn wir jetzt nicht schaffen, ja, dieses Regime irgendwie Also die Situation zu verbessern, mehr Transparenz, Rechtsstaatlichkeit, dass die Institutionen funktionieren, dass wir uns verlassen, dann fällt das nächste Dach über uns zusammen und dann sterben wieder Leute, weil wir haben kein Vertrauen mehr in diese Verwaltung, in dieses Regime. Also darum geht es, dass dieser Tod dieser Menschen wirklich die Leute stark erschüttert hat.
Die Frage ist natürlich, die sich dann gleich stellt an der Stelle aus Ihrer Sicht, weil Sie auch das Land mehrfach besucht haben und auch die Nähe dazu haben. Wie realistisch sind denn diese Bestrebungen? Also haben die irgendeine Chance, auf friedlichem Wege da demokratische Veränderungen herbeizuführen? Oder ist es am Ende trotz dessen, dass sie ja immer noch täglich oder zumindest regelmäßig demonstrieren, gibt es überhaupt irgendwelche Chancen, dass sie damit Erfolge haben können?
Ja, also ich meine, die hatten schon Erfolge. Das ist ja das Interessante an der ganzen Sache. Also, es mussten einige Politiker zurücktreten, auch der Premierminister, der jetzt nicht wahnsinnig wichtig ist, weil da eh dieser Staatschef alles dirigiert, musste zurückgetreten. Es gibt eine neue Regierung deswegen. Es wurden auch Untersuchungen eingeleitet über, wie das überhaupt alles zustande gekommen ist, über dieses Dach, diesen Einsturz und so weiter. Aber was auch passiert ist, ist zum Beispiel, dass sich das Verhalten des staatlichen Rundfunks verändert hat. Die Studierenden haben auch die ganze Zeit gefordert, dass der staatliche Rundfunk, also vor allem das Fernsehen, endlich Journalismus macht und nicht mehr nur Propaganda für die Regierung. Und die haben das geschafft, zum Beispiel, dass Journalisten begonnen haben, wirklich Journalismus zu machen in diesem staatlichen Rundfunk, was vorher nicht möglich war. Also die haben schon viel erreicht und jetzt fordern sie einfach Neuwahlen. Sie wissen, dass bei den nächsten Wahlen diese Fortschrittspartei von diesem Herrn Vucic verlieren wird. Sie wird wahrscheinlich die stärkste Partei bleiben, weil die alles dominiert, aber sie wird nicht mehr so mächtig sein. Und interessanterweise ist genau das, was der Staatschef und die Partei natürlich nicht wollen. Die wollen jetzt keine Wahlen, weil sie halt sehen, wie unbeliebt sie sind. Insgesamt kann man sagen, vom System her, wie das alles sozusagen aufgebaut ist und funktioniert, hat das starke Ähnlichkeiten mit Ungarn und und der Regierung, dieser rechtspopulistischen, auch autoritären Regierung unter Viktor Orban. Also und diese beiden Regime verstehen sich auch sehr gut und unterstützen sich wechselseitig, das Regime von Orban und jenes von Vucic. Und die sind auch beide ideologisch sehr nah, also rechts, extrem rechts und sehr nationalistisch.
Ja, ich würde vielleicht darauf Bezug nehmen, was wir alles schon so herausgearbeitet haben. Und ganz klar zur Geltung kommt ja, dass Serbien eigentlich mitten in Europa gelegen ist. Das heißt, es ist umgeben von Ländern, abgesehen von Ungarn vielleicht, die eigentlich eher enge Beziehungen mit der EU haben, beziehungsweise zur EU gehören und auch andere Einstellungen hegen. Wie wichtig ist für die Proteste, für die Demonstrationen, die jetzt dort stattfinden, eigentlich die Verbindung zu anderen Staaten, beziehungsweise die interregionalen, internationalen Beziehungen, die vielleicht auch auf familiärer Ebene vorliegen? Also, wie wichtig ist denn Serbiens Lage dafür, dass es möglicherweise eine Annäherung an die EU oder sogar einen EU-Beitritt geben kann?
Also ich denke mir, andere Staaten spielen jetzt zurzeit eine Rolle insofern, als dass der serbische Präsident Vucic und seine ganzen Propagandamedien, die jeden Tag behaupten, dass ausländische Mächte diese ganzen Proteste organisieren würden und dahinter stehen würden und sie würden das Regime kippen wollen. Und vor allem beschuldigt er den Nachbarstaat Kroatien. Das hat auch was damit zu tun, dass es ja einen Krieg gab zwischen Serbien und Kroatien, also damals noch Jugoslawien. Als Kroatien unabhängig wurde, haben ja serbische Truppen Teile von Kroatien 4 Jahre lang besetzt. Und es kam zu ganz schweren Kriegsverbrechen in Kroatien. Und also diese Kriegsgeschichte und diese Auseinandersetzung, dieser Konflikt, der ist zwar zu Ende, aber dieser Hass auf den Nachbarstaat Kroatien wird jetzt dazu genutzt, dass man halt Kroaten zum Beispiel jetzt ausweist aus Serbien. Die haben jahrelang in Serbien gelebt, weil sie da mit irgendwem verheiratet sind oder so. Die sprechen ja alle die gleiche Sprache. Aber die wurden jetzt ausgewiesen und kroatische Journalisten dürfen nicht hinein mehr ins Land. Kroatische NGOs, die dort waren, die wurden verurteilt, Leute, also Aktivisten oder so, wären sie nicht mehr also es gibt eine richtige sozusagen Hatz auf Kroaten und Kroatinnen. Und andere Nachbarstaaten spielen in dieser ganzen Auseinandersetzung nicht so seine Rolle. Vielmehr aber Staaten wie Deutschland, Österreich oder aber auch andere westlichere Staaten, weil dort wahnsinnig viele Serbinnen und Serben leben. Und diese Diaspora im Ausland unterstützt natürlich die Proteste auch, also ein Teil der Diaspora, der andere Teil unterstützt das Regime, aber es gibt halt beide Seiten. Und die sind jetzt schon wichtig, weil die tragen natürlich auch die Botschaft weiter, was passiert jetzt gerade in Serbien. Also ich kann nur sagen, zum Beispiel diese Radfahrer, die da alle nach Straßburg gefahren sind, die sind über Wien gefahren, und waren, wurde in Wien wirklich mit ganz großen Freuden empfangen, weil in Wien allein 200.000 Serben und Serbinnen wohnen. Und da kann man sich eben vorstellen, dass diese Unterstützung aus diesen Staaten wichtig ist für die Protestbewegung zurzeit.
Hans, du hast dein Kabel repariert, du bist da, dann lass uns
gleich. Ja, ja, ich möchte eine eigene Erfahrung beisteuern. Ich habe in den Jahren um die Jahrtausendwende Journalistentraining gemacht, unter anderem mit vielen jungen Journalisten aus Ex-Jugoslawien, viele Kolleginnen und Kollegen, junge Kolleginnen und Kollegen aus Serbien dabei. Von denen sind die meisten inzwischen nicht mehr in Serbien. Sie haben das Land verlassen, weil sie sagten, die Strukturen in den serbischen Medien seien nach wie vor so, dass man eben nicht einen offenen, kritischen, demokratischen Journalismus betreiben könne. Und immer hat in diesen Gesprächen die Person Vučić eine entscheidende Rolle gespielt. Dessen Vergangenheit, ich meine, er war Propagandaminister, muss man wohl sagen, unter Milosevic. Er hat atemberaubende Wendungen in seiner Beurteilung des Massakers von Srebrenica hingelegt. Mal fand er es schrecklich und hat sich geschämt, dann war er wieder stolz darauf. Also Vučić ist, so wurde mir das berichtet, und das war wenigstens bei den kritischen Journalistinnen und Journalisten, war Vučić immer eine Figur, wo sie sagten, solange der hier die Zügel in der Hand hat und genug Einfluss auf den Apparat hat, und Apparat heißt praktisch das gesamte Staats- und angegliederte System, wird hier keine demokratische Kultur und Struktur entstehen können. Und mit einigen dieser Kolleginnen und Kollegen, die eben inzwischen seit fast 20 Jahren nicht mehr in Serbien sind, bin ich weiter im Kontakt. Die haben natürlich ihrerseits wieder Kontakt zu Familien und Kolleginnen und Kollegen, und die sagen, es habe sich im Prinzip wenig geändert, und sie hoffen aber jetzt, und das deckt sich dann mit ihrer Einschätzung, sie hoffen jetzt daran, dass sozusagen ein korruptes System an den Früchten seiner eigenen Korruption scheitert. Also wenn man so will, Regime Change von innen her. Das ist die Hoffnung, die ich von diesen Kolleginnen und Kollegen höre.
Ja, also die Hoffnung haben zurzeit viele. Was Sie über den Journalismus gesagt haben, ja, das ist viel schlimmer geworden unter Aleksandar Vučić. Seit Aleksandar Vučić an der Macht ist, ist die Medienfreiheit massiv eingeschränkt worden. Es war vorher viel besser. Und das ist wirklich, also das ist nicht nur so, dass es keine freien Medien gibt, die da jetzt ordentlich berichten können, sondern das wirklich ganz Entscheidende bei den Medien in Serbien ist, dass das Propaganda-Akteure sind. Also die greifen alle Kritiker an, die machen alle, die diskreditieren alle, die irgendwas Kritisches sagen über diese Regierung. Also die agieren wirklich wie aggressive Hetzorgane und nicht, also es ist nicht einmal nur, es ist wirklich einfach ein sehr dramatischer Missbrauch von Medien auch, der da stattfindet. Und es gibt noch ein, zwei Zeitungen, die anders ticken. Allerdings, die haben eine winzige Auflage, und bei den Fernsehsendern, die natürlich entscheidend sind, sind die privaten und das staatliche komplett unter der Kontrolle von Vučić und seinen Leuten. Und es gibt noch einen Sender, N1 heißt der normal berichten kann, aber das ist eben, den kann man nur per Satelliten empfangen, weil die terrestrische Frequenz auch abgedreht wurde. Also das ist die Medienpolitik von Aleksandar Vučić. Es gibt permanent Beleidigungen, es gibt permanent Drohungen. also 150 Drohungen in letzter Zeit gegen Journalisten. Also es ist diejenigen, die noch sozusagen wirklich als Journalisten agieren, sind wirklich ganz tapfer und haben eine ganz große Wertschätzung, weil das ist in Serbien wirklich nicht lustig.
TM, willst du?
Vielleicht gern. Vielleicht im Zusammenhang damit, gerade wenn wir von Journalismus sprechen, was ich mich jetzt gerade spontan gefragt habe, in Serbien, also Serbisch wird ja offiziell seit 2006 mit kyrillischer Schrift geschrieben. Was für eine Bedeutung macht das für den Journalismus und was für eine Bedeutung macht das auch für die Bevölkerung des Landes, wenn sie, sage ich mal, Informationen aus anderen Quellen erwerben wollen? Denn die meisten westlichen Medien publizieren logischerweise in lateinischer Schrift, beziehungsweise in der Schrift, die wir ja auch nutzen. Bedeutet das dann, dass man als Serbe oder Serbin sich erstmal mit der Schrift vertraut machen muss, damit auseinandersetzen muss, damit man überhaupt aus diesem Informationskosmos, den Vucic da schafft, rauskommt?
Nein, weil die Serbinnen und Serben, die schreiben auch genauso lateinische Schrift. Also man kann beides verwenden in Serbien. Es wird auch beides verwendet. Viele Medien erscheinen in lateinischer Schrift. Also das ist kein Problem. Ich kenne niemanden, der keine lateinische Schrift lesen kann. Die können halt beides. Und deswegen sind auch, und viele junge Serbinnen und Serben sprechen ein ausgezeichnetes Englisch und viele sprechen auch ein ausgezeichnetes Deutsch, weil sie das in der Schule lernen. Also die können sich gut informieren und die sind natürlich auch mit internationalen Medien vertraut, aber die ältere Generation nicht. Und da gibt es natürlich schon auch einen Unterschied in den Bildungsschichten, wer zugänglich hat. Es ist halt eine flächendeckende Propaganda. Es ist, Fernsehen ist zentral, muss man sagen. Also als Informationsquelle, und wenn der staatliche Rundfunk komplett unter der Kontrolle vom Regime ist und dann noch die wichtigsten privaten Fernsehsender, dann macht das halt wirklich einen Unterschied. Und es gibt ja noch immer viele Leute, die auch wirklich glauben, was Vucic sagt. Die glauben, dass irgendwelche Ausländer, ich habe mit solchen Leuten auch gesprochen, also dass irgendwelche ausländischen Mächte da irgendwas tun wollen oder so. Also die Propaganda erreicht noch immer viele Leute. Aber ich glaube, es geht ihnen mittlerweile auch dieses pathetische Getue von Vucic auf die Nerven. Der ist so ein Typ, der stellt sich immer als der sich dem Land opfert, und dann droht er immer so, es ist eine sehr unangenehme Stimmung, die er verbreitet.
Also er wird nicht mehr ernst genommen sozusagen.
Ich glaube schon, dass er ernst genommen wird, weil er so mächtig ist, und ich meine jetzt auch am Wochenende wieder die Polizei, die Art und Weise, wie die Polizei gegen die Studierenden losgeht, und die dann noch sozusagen sich selbst dafür loben, wie viele Studierende sie zusammengeschlagen haben, heißt, dass das Regime so auch so massiv agiert, dass man Angst hat. Also es ist, also natürlich hat das auch was Lächerliches, aber wenn man zusammengeschlagen wird, und ich kenne Leute, die sind im Spital gelandet, weil ihnen das Gesicht zertrümmert wurde, die mussten operiert werden, weil diese Hooligans, die vom Regime geschickt werden, die Leute einfach brutalst niederprügeln. Und das war bei der ganzen Protestbewegung auch in den letzten Monaten immer wieder so, dass die Hooligans geschickt wurden und vor allem auch Autos, also Autofahrer, in diese Proteste hineingefahren sind und Leute verletzt haben. Also das kann man dann, da kann man das natürlich alles, dann ist es nicht nur lächerlich, sondern dann ist es eben auch gefährlich und bedrohlich. Das Regime und Vucic, ja.
TM, ist deine Meldung eine Frage, die da in Anschluss dran ist, oder?
Nein, alles gut. Mach erstmal.
Okay, alles klar. Mir ist jetzt bei den ganzen, also es wurde ja schon viel darüber geredet, dass es ein bisschen schwer, so eine Art Opposition gegen diese Machtverhältnisse nahezubilden. Wir haben ja jetzt schon gehört, die Studierenden haben sich da irgendwie so einen Schulterschluss gehabt. Gibt es wirklich keine anderen nennenswerten Oppositionellen, die da irgendwie noch mit reinspielen? Ich meine, zum Beispiel in anderen Ländern hat man es ja, dass dann Oppositionelle zum Beispiel auch eine Zeitung eigenständig machen, die dann halt tatsächlich auch da Informationen rausbringt. Gibt es sowas in der Art in Serbien, oder ist es tatsächlich so, ja, ist man da tatsächlich so verschreckt, dass es das auch nicht gibt?
Also ich meine, das Parlament war jahrelang wirklich unter Vucic unter der Kontrolle der Partei und hat auch nicht zugelassen, dass Debatten geführt werden können. Aber die letzte Wahl, das war die Wahl Ende 2023, die hat der Opposition wirklich einen ziemlich, also für serbische Verhältnisse, Erfolg gebracht. Da haben die fast 25% bekommen. Das war so ein Zusammenhang. Also das waren sozusagen ein Oppositionsbündnis von vielen, vielen Parteien. Und gemeinsam sind die angetreten. Das hat man ja auch in Ungarn versucht. Und weil es nur gemeinsam geht, weil allein hat man da einfach als kleine Partei keine Chance. Und immerhin, ja, 25%. Aber auch diese Wahlen, die da stattfinden, sind nicht frei und fair. Es gibt total viele Unregelmäßigkeiten. Und also das, was da stattgefunden hat, deswegen kann man auch nicht davon ausgehen, dass diese Ergebnisse wirklich dem entsprechen, was der Wählerwille ist, ja, mit diesem Druck und mit diesem gekaperten Staat, der alle Institutionen, wo eine Partei alle Institutionen dirigiert. Aber es gibt Oppositionspolitiker, es gibt auch gute Oppositionspolitiker. Die Politik wurde aber von Vucic in den letzten Jahren immer so als etwas Dreckiges und Schreckliches dargestellt, dass viele Leute sich so abgewandt haben, dass sie auch überhaupt nichts mehr mit Politik zu tun haben wollen. Und deswegen ist auch dieser Volk, dieser Studierenden, weil die gelten eben als sozusagen nicht affiliiert mit der Politik, sondern das sind einfach nur junge Leute. Und das war eigentlich auch sehr schlau, dass die sich dann nicht zusammengetan haben. Aber jetzt in dieser Situation ist dann doch die Forderung aufgetreten, sozusagen Neuwahlen zu machen, weil sie auch eine Chance sehen, dass vielleicht andere Kräfte stärker werden. Aber das wird sicher ein langer Prozess in Serbien. Ja.
Also wenn andere Kräfte stärker werden sollten, braucht es ja auch Leute, die die unterstützen, abgesehen von den Studierenden. Mhm. Und da wäre meine Frage an Sie, wie ausgeprägt ist denn in Serbien, sage ich mal, der Unterschied zwischen den verschiedenen Wählergruppen? Wer unterstützt denn welches politische Interesse? Gibt es da große Unterschiede zwischen Stadt und Land? Und wie einflussreich ist, sage ich mal, der Altersunterschied, jetzt abgesehen von den Studierenden?
Ja, also Stadt und Land hat natürlich, also die Städte gelten sozusagen als die Orte, wo sich Opposition entwickeln kann. Das hat natürlich etwas mit einem aufgeklärten, wenn man so will, Bürgertum auch zu tun. Das ist ja überall auf der Welt so, dass, wenn man das auch in ganz Europa jetzt betrachtet, also wenn man zum Beispiel Ungarn als Vergleich nimmt, so ist es ja in Budapest so, dass es geschafft wurde, sozusagen eine Opposition zu bilden zu der Partei von Orban. Und so ähnlich ist es eben auch in Serbien, in den Städten, vor allem von gebildeteren Leuten, werden diese Oppositionskräfte unterstützt. Die sind aber nicht immer nur pro-westlich oder pro-EU oder so, sondern es gibt da auch sehr rechte Gruppen drunter in diesen Oppositionsparteien. Das hat damit zu tun, dass Serbien insgesamt die Gesellschaft sehr nationalistisch und rechts ist, also viel stärker als in anderen Staaten Europas. Und ja, aber wie gesagt, es gibt diese Stadt-Land-Verhältnisse, also im Land ist sicher weniger und im Moment, wenn man sich die Proteste angeschaut hat, dann waren das sicher mehr junge Leute, aber auch viele Familien und sozusagen also 40, 50-Jährige, die auf diese Proteste gegangen sind. Und es gab auch vereinzelt Alte. Aber natürlich ist es so, dass ältere Leute vielleicht jetzt auch nicht so aktiv werden können aus verschiedensten Gründen. Also ich würde sagen, so prinzipiell gibt es dann auch eine Tendenz, dass jüngere Leute eher dazu tendieren, sozusagen kritischer zu sein, was dieses Regime betrifft. Die sind ja auch noch nicht Teil, die müssen ja auch noch nicht durch diesen Prozess durchgegangen sein, dass man die Partei braucht, um einen Job zu bekommen. Also die stehen ja noch vor ihrem Berufsleben.
Daran anschließend würde mich interessieren, eben weil Sie davon gesprochen hatten, dass Sie die Bewegung diesmal als anders empfinden als bisher, was genau Ihre Anhaltspunkte sind. Also einfach nochmal im Detail, für mich ist das noch nicht ganz greifbar. Und wie soll es der Studentenbewegung gelingen, nicht in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden, sondern neben der sicherlich prozentual, kleiner vertretenen Bildungselite, die ja von ArbeiterInnen auch sicher belächelt wird politisch. Wie soll es Ihnen gelingen, neben dieser Randgruppe, von der Sie auch gesprochen haben, noch andere Bevölkerungsgruppen zu überzeugen? Und dann noch eine zweite Frage zu Vucic selbst. Wie positioniert er sich? Ist er eher in dieser typischen Rolle auf die festgenagelt, dass er sich gegen das Establishment stellt? Oder ist es eher eine Überdrüssigkeit gegen ihn als repräsentierende Person des Establishments? Ich hoffe, das ist ein bisschen deutlich geworden. Also wie wird er wahrgenommen?
Ja, okay. Also was das betrifft mit den also das ist vielleicht wirklich das Außergewöhnlichste an diesen Protesten, dass das eben auch unterstützt wird von Leuten, die bislang überhaupt nichts mit irgendwelchen Protesten zu tun gehabt haben. Das heißt, was passiert ist zum Beispiel, ist, dass diese jungen Menschen da tagelang, wochenlang durchs ganze Land marschieren, da auch bei den Minusgraden im tiefsten Winter haben die das gemacht und die gehen von Dorf zu Dorf und sie werden überall bejubelt und empfangen und bekommen Essen und können da schlafen und werden mit Blumen begrüßt und die sind die großen Heldinnen und Helden, diese Studierenden. Und das ist auch im Land so, in den Dörfern. Und viele Bauern helfen diesen Bauern und Bäuerinnen, weil die Landwirtschaft ist schon noch sehr wichtig in Serbien. Und es gibt viele Leute, die im landwirtschaftlichen Bereich auch arbeiten. Und das ist eine riesige Agrarfläche. Das ist ja ziemlich flach und da kann man also wirklich viel auch anbauen. Und diese Bauern und Bäuerinnen haben, die Landwirte, die sind wirklich zu den Protestierenden, zu denen gekommen, haben ihnen auch Schützen. Ich habe das gesehen, zum Beispiel in Novi Sad sind die Bauern gekommen mit ihren Traktoren und haben geholfen, die Straßen abzusperren, diese Studierenden. Das heißt, da gibt es längst diesen Schulterschluss. Und es gibt auch Unterstützung zum Beispiel von Krankenhauspersonal. Das habe ich auch öfters gesehen. Wenn die Studierenden vorbeigehen in ihren Demonstrationen, dann gehen die raus und stellen sich an die Straße und zeigen, wir sind da und wir unterstützen das und viele klatschen auch. Oder die Leute schauen aus den Häusern raus. Die Eltern dieser Studierenden unterstützen die stark, die Professorinnen. Also es ist wirklich nicht so, dass das jetzt, das geht so tief wie noch nie. Und es gab auch noch nie so viele Menschen auf Demonstrationen. Man muss sich vorstellen, an diesem berühmten 15. März in Belgrad waren etwa 300.000 Menschen. 300.000 Menschen auf diesem Platz in Belgrad. Und das ist unglaublich viel. Also Belgrad hat knapp vielleicht 2 Millionen Einwohner. Also das ist schon, und das gab es auch in den 90er Jahren nie. Also das war wirklich die größte Demonstration. Leider Gottes hat ja dann, wurde da ja höchstwahrscheinlich eine Schallwaffe gegen die, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, eingesetzt, die illegal ist. Und diese Schallwaffe hat dazu geführt, dass die Leute Panik bekommen haben und auseinander sind und weggerannt sind. Und das wird auch gerade noch untersucht, was das eigentlich war. Also die Regierung hat mittlerweile, zuerst haben sie es total abgestritten, dann haben sie eingeräumt, dass sie die haben, diese Schallwaffe. Und ja, diese repressiven Maßnahmen werden halt da auch ausprobiert an den Leuten. Und was auch stark ist in Serbien, sind Überwachungssysteme. Also so Straßenüberwachungssysteme und so. Also da sind die auch, halten die sich auch nicht an die üblichen Regeln.
Hans?
Was mich interessieren würde, wir erleben ja am Beispiel Russlands und der Unterstützung Putins durch große Teile der Bevölkerung so eine Art, ich will nicht sagen Phantomschmerz, aber so eine Art nachwirkenden Schmerz über den Verlust ehemaliger Größe der UdSSR. Das bedient Putin ja mit seinen neoimperialistischen Fantasien. Mhm. Gibt es Vergleichbares Ihrer Einschätzung nach eigentlich auch in Serbien? Ich war vor 3 oder 4 Jahren in Novi Sad und da sind die inzwischen wieder aufgebauten Brücken über die Donau, die 99 von der NATO zerbombt worden waren, mit sehr großen Schildern daran, dass der Wiederaufbau von der EU finanziert wurde. Aber nach meinem Eindruck war vor allem bei älteren Menschen sozusagen dieses, auch wenn das ein Vierteljahrhundert zurückliegt, dieses Gefühl, angegriffen worden zu sein von der vom übermächtigen Westen, von den USA, von der NATO und damit am Ende rausgebombt worden zu sein aus der politisch führenden Rolle, dass Serbien nun mal in Jugoslawien gehabt hatte. Das war damals zumindest noch wirksam. Ist das heute immer noch so? Und wenn ja, bei wem?
Also das ist interessant und wichtig, dass man über Russland und Serbien spricht, weil das, was passiert ist vor 30 Jahren oder 35 Jahren schon fast. Ich meine jetzt nicht
so,
ich meine den Krieg.
Okay.
Entschuldigung, ich meine den Krieg gegen Bosnien und den Krieg gegen Bosnien und Herzegowina.
Richtig.
Ich meine nicht Kosovo.
Ja.
Das, was hier passiert ist, hat sehr, sehr viel große Ähnlichkeiten mit dem, was Putin mit der Ukraine gemacht hat, nämlich einen Nachbarstaat zu überfallen und zu behaupten, dass Teile dieses Territoriums an den eigenen Staat angeschlossen werden müssen. Und das ist ja genau der Grund, warum es überhaupt den Krieg gab in Bosnien und Herzegowina, der zu 100.000 Toten geführt hat und der 3,5 Jahre gedauert hat und ein ganz schreckliches Krieg war, wo es ja auch den Genozid gab in Bosnien und Herzegowina gegen die Muslime. Und dieser Krieg wurde mit der ganz gleichen Propaganda und ganz ähnlichen Argumenten geführt wie jetzt der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Also da geht es auch darum, dass man sagt, okay, da wohnen jetzt Russen, in Bosnien und Herzegowina wohnen ja auch Serben. Deswegen müssen wir dieses da erobern und das gehört jetzt zu uns. Und Sie haben es ja auch angesprochen, es wurde nicht akzeptiert, dass Jugoslawien zerfallen ist. Genauso wenig wie Putin jetzt akzeptiert, dass die Sowjetunion zerfallen ist. Und da werden dann halt die Nachbarn angegriffen. Und dieses Verhältnis hat ja Serbien bis heute. Also das regiert ja überall hinein, nicht nur in Bosnien-Herzegowina, wo es die ganze Zeit für Unruhe sorgt, sondern auch vor allem im Kosovo und aber auch in Montenegro. Und es gibt auch diese Aggression gegenüber Kroatien die ganze Zeit. Also das hat sehr, sehr starke Ähnlichkeiten. Aber wenn Sie die NATO ansprechen und die Intervention der NATO, die war ja 1999, nachdem er in Bosnien komplett versagt hat und der gesamte Westen zugeschaut hat, wie die Leute da massenhaft ermordet werden und ein Genozid stattfindet, hat man ja 4 Jahre später in Kosovo gesagt, okay, wir müssen jetzt denen da helfen, sonst passiert das wieder. Und deswegen hat ja die NATO eingegriffen, um sozusagen zu verhindern, dass es zu Massakern und zu weiteren ethnischen Säuberungen und schweren Kriegsverbrechen kommt. Und dieses NATO-Bombardement wird bis heute in Serbien halt mit Propaganda hochgezogen. Also wenn man sich die serbischen Medien, die sozusagen diese Regimemedien durchliest, dann geht das die ganze Zeit gegen die EU und gegen die NATO vor allen Dingen und immer für Russland. Also das ist wirklich also noch ganz, es wird, ich meine, die Leute, die haben ja dazu kein kritisches Verhältnis, weil die haben ja immer nur diese Erzählung bekommen. Die wissen ja auch gar nicht, viele wissen auch gar nicht, wie es wirklich war und was der Grund war für das alles, was im Kosovo passiert ist, nämlich, dass die Albaner dort extrem unterdrückt würden. Die verstehen das bis heute nicht, weil sie den Kosovo auch gar nicht kennen, weil sie nie dort waren und so weiter. Also die Propaganda, die Anti-NATO-Propaganda ist ganz wichtiger Teil der gesamten Propaganda und dieses Erinnern, dass man selbst das arme Opfer war und so zu tun, als hätte man nur selber, sei man das Opfer und man unschuldig und dann, also das wird halt die ganze Zeit wiederholt und die Leute glauben das halt zum Teil. Also das ist ganz, ganz wichtig auch für die derzeitige Propaganda.
Ich möchte vielleicht noch ganz kurz darauf Bezug nehmen, weil Hans den Vergleich so schön gezogen hat. Auch da kann man Serbien, finde ich, sehr gut mit Ungarn vergleichen. Ungarn ist ja nach dem Vertrag von Trianon, sage ich mal, hat 2/3 des Territoriums verloren, auf das Anspruch erhoben hat. Und 1/3 der tatsächlich ungarischsprachigen Bevölkerung. Aber auch das ging ja, also auch dem ging ja Magyarisierungsprozesse zuvor. Und das Bestreben, sage ich mal, die ungarische Dominanz weiter auszubauen. Und so ist es eben in Serbien jetzt auch. Am Anfang der Folge, als ich gefragt wurde, was meine Assoziation mit Serbien ist, habe ich mich nicht getraut, das Wort Problemkind in die Hand zu nehmen. Aber vielleicht ist es nicht ganz falsch, weil Serbien leider sich immer wieder in Konflikte verstrickt, die darauf begründet sind, dass es eigene Bestrebungen gibt, die sich scheinbar nicht friedlich lösen lassen. Wie man in den verschiedenen Kriegen, die den Balkan ja seit Jahrhunderten erschüttern, aber auch in den letzten 30 Jahren gesehen hat. Und gerade was den Kosovo angeht, wo ja wirklich 95% der Bevölkerung im Prinzip in Anführungsstrichen Albaner sind, trotzdem diesen Anspruch zu erheben und diesen Konflikt so massiv zu suchen, ist eigentlich ein Verhalten, das ist komplett aus der Zeit gefallen. Gleiches gilt auch für das Verhältnis zu Kroatien oder zu Bosnien. Und zu anderen Nachbarstaaten. Und wer, wer,
ich sage mal, wenn sie nicht so ein ähnliches Regime wären, würde auch Ungarn Ansprüche auf serbisches Territorium im Norden Serbiens erheben, weil da eben mal, weil die eben mal zu Ungarn gehört haben. Und das ist eben.
Vor allem, weil da auch viele Ungarn leben.
Ja,
in der Räuberin leben viele Ungarn.
Und da leben das viele ist andere halt,
Leute auch. Da gibt es 13 verschiedene Gruppen. Also
das natürlich, ist, und das ist eben auf dem Balkan ist das ja eigentlich typisch, dass da so eine.
Ja. Die Vorstellung, dass man ein Großserbien schaffen muss, wo alle Serben drinnen leben, in diesem großserbischen Staat, ist damit verbunden mit dieser Idee eines ethnisch reinen, und das meine ich jetzt wirklich, das meine ich nicht, dass ich das unterstützen würde, aber so wird das halt genannt, reinen Staates. Also deswegen haben die ja ethnisch gesäubert in Bosnien und Herzegowina ganze Landstriche, Dörfer ausgelöscht, wo Muslime oder Kroaten gelebt haben und haben diese Leute massenhaft ermordet, vertrieben, und weil sie das zu einem Großserbien dazu bringen wollten. Und diese Idee besteht weiterhin. Also jetzt wird jetzt nicht da gemordet und Krieg gemacht, aber auf der politischen Ebene wird das schon gemacht, die ganze Zeit. Und das ist natürlich, sorgt das dafür, dass die Nachbarn sehr, wie soll ich sagen, misstrauisch sind. Ich meine, es gab so viele schreckliche, die Stadt, in der ich lebe, Sarajevo, die ist 3,5 Jahre lang umzingelt worden und von oben bombardiert worden und man konnte nicht rein und nicht raus und die Leute sind hier gesessen ohne Strom, ohne Essen, ohne nichts. Das ist alles passiert und das war alles von 1992 bis 1995. Also die Leute erinnern sich sehr gut, was Serbien gemacht hat. Es war nicht nur Serbien, aber mit Hilfe von Serbien, diese bosnischen Serben, die hier, also dieses Regime damals, wurde halt sehr stark aus Belgrad unterstützt. Der ganze Krieg war aus Belgrad gesteuert. Ja. Und es gibt keine Reue dafür und es gibt kein Eingeständnis, dass das alles falsch war, sondern der Herr Vucic sagt, er will das Gleiche, er will auch Großserbien quasi, aber halt mit anderen Mitteln. Und gleichzeitig setzt er sich dagegen ein, dass an den Genozid in Srebrenica erinnert wird. Der ist mit irgendwelchen serbischen Flaggen in die UNO, wie letztes Jahr diese Srebrenica-Resolution gemacht wurde, um eben den 11. Juli, der jetzt bald kommt, zum Tag des Erinnerns an den Genozid zu festzulegen, sind die da gesessen und haben da Radau gemacht und haben es wieder so getan, als seien sie die Opfer. Also totale Verkehrung, Revisionismus und Opfer-Täter-Verkehrung, die da permanent geliefert wird.
Das waren jetzt sehr viele Punkte. Und ich glaube, die Überleitung wird schwierig, aber was ich jetzt daraus mitnehme, gerade aus den letzten Punkten, die Sie genannt hatten, ist ein sehr großes Nationalbewusstsein Serbiens, um es möglichst neutral auszudrücken. Mhm. Inwiefern, jetzt erstmal an euch alle gerichtet, denkt ihr, dass sich das mit der EU vereinbaren lässt, ein Unterordnen eines Staates wie Serbien? Und was spricht für euch für einen Beitritt und was dagegen?
LB möchte beginnen. Guck mal, das ist traumhaft. Nee, doch. Dann LB, starte.
Ja, also ich sehe vor allen Dingen zwei Probleme, zwei Hauptprobleme, die ich jetzt für mich rauskristallisiert habe in Serbien. Wir hatten, wir werden im Verlauf ja noch über Georgien und Türkei sprechen, und in Serbien stelle ich fest, zum einen ist ja in der Bevölkerung nicht so der Rückhalt für die EU, soweit ich das richtig verstanden habe. Also da ist Enttäuschung mit drin, da ist aber auch allgemeines Warum, ne? Und dann das andere Problem, was ich so festgestellt habe, was Serbien angeht, ist also nicht nur, dass halt der Rückhalt fehlt, sondern auch, dass es immer noch diesen Konflikt, also immer noch diese Konflikte gibt, die sie halt auch aktiv aufbauen und dergleichen. Also Kosovo gibt es ja auch immer noch diesen Konflikt, den haben wir jetzt nicht so stark besprochen, aber nur so als kleiner Side-Fact, es gibt immer noch Staaten auch in der EU, die Kosovo zum Beispiel nicht als eigenen Staat anerkennen, und naja, das sind halt auch EU-Mitglieder, die halt auch diese Entscheidung mittreffen müssen. Also vielleicht ist es da von der EU besser, sich hinzustellen und zu sagen, wir unterstützen erstmal, dass da Demokratie geschaffen wird, dass sozusagen der Rückhalt in der Bevölkerung sich stärkt und dann, dann sozusagen in ferner, naher, wie auch immer, Zukunft, je nachdem, wie lange es eventuell dauert, wir schauen ja positiv in die Zukunft, dann tatsächlich doch Serbien vielleicht aufzunehmen. Aber aktuell sehe ich es halt noch nicht so.
Ich sehe das sehr ähnlich wie LB. Ich finde auch, dass auf jeden Fall Serbien zurzeit noch nicht dazu fähig ist oder auch nicht dazu bereit ist, in die EU einzutreten. Und dass wir Serbien im aktuellen Zustand, in dem sich das Land befindet, auch nicht aufnehmen sollten, einfach weil diese Demokratie einfach immer stärker beschädigt wird und demontiert wird, was ja schon sehr gut von allen Seiten schon angesprochen wurde, dass eben einfach faktisch keine Opposition existiert, dass die Bevölkerung von innen sozusagen ja gedemütigt, unterdrückt wird teilweise von der Regierung. Und das alles passt ja einfach nicht zur EU, passt einfach nicht zum Wertekompass der EU und zu den Zielen, zu der sich auch die EU bekennt. Und von daher sollten auf jeden Fall erstmal Reformen passieren in Serbien. Die müssten definitiv angestoßen werden in sehr großem Umfang. Das fängt bei der Demokratisierung an, dass man eben Institutionen wieder, dass einfach eine Unabhängigkeit der Institution sichergestellt wird und eben man wegkommt von diesem superpräsidentialen System, wo Vucic quasi die Kontrolle über alles und über alles hat, über alle Organisationen, über den gesamten Staatsapparat. Das ist einfach eben nicht mit der EU vereinbar und da müsste als erstes meiner Meinung nach angesetzt werden. Und andererseits ist natürlich auch die aggressive Außenpolitik, nenne ich es jetzt mal, von Serbien, die da eine Rolle spielt. Auch das haben wir ja schon sehr ausführlich besprochen, dass eben diese ständigen Aggressionen, die ja wirklich einseitig von Serbien ausgehen gegenüber nahezu allen seinen Nachbarländern, dass diese einseitigen Aggressionen aufhören müssen und dass Serbien auch ja bewusst eben sich mit damit auseinandersetzen sollte, was in seiner Geschichte, also mit seiner eigenen Geschichte auseinandersetzen sollte, was es beispielsweise in Bosnien getan hat, etc. Das sollte definitiv auch passieren, meiner Meinung nach. Und da muss man als EU, wenn man denn Serbien aufnehmen will, auch ordentlich Druck auf die Regierung ausüben, dass eben diese Auseinandersetzung stattfindet und dass sich Serbien dahingehend wandelt. Und von daher, denke ich, ist da noch wirklich viel zu viel Reformbedarf, als dass man jetzt in der näheren Zukunft über einen EU-Beitritt nachdenken könnte. Und erst wenn diese Reformen wirklich angestoßen werden und auch wirklich in die, wenn man sieht, dass sie wirklich in die richtige Richtung gehen, dann kann man natürlich über einen Beitritt nachdenken, wobei man dann natürlich auch noch den Willen des Volkes durchaus berücksichtigen muss, was ja auch schon angesprochen wurde, dass da eben ein Großteil gar nicht in die EU rein will, so unbedingt, sondern eher dem sehr kritisch gegenübersteht. Das müsste man natürlich auch dann mit reinbeziehen, aber letztendlich wird es, denke ich mal, ein sehr langfristiger Prozess und es wird in näherer Zukunft keinen EU-Beitritt Serbiens geben, aus verschiedenen Gründen.
Tim?
Ja, also wenn ich dazu noch was sagen könnte, ich denke, glaube, weder die Regierung...
Nee, Sie können gerne Vorwürfe, sonst wären Sie am Ende gewesen, aber machen Sie ruhig, klar.
Achso, na gut, dann zeige ich was am Ende.
Okay, gut, dann gehen wir die Reihe erstmal durch. Ja. Okay, Tim. Ja.
Ich denke trotzdem, dass Serbien von den Kandidaten, die wir besprechen, einer der wahrscheinlicheren Beitrittskandidaten ist. Allerdings ist es noch ein langer Weg zu gehen und zu diesem langen Weg gehört erstmal, dass die aktuelle Regierung abgesetzt wird. Das Interessante bei Serbien finde ich, dass es aufgrund der geografischen Isolation Unterstützung bzw. keine Eingriffe von Seiten Russlands oder Chinas geben kann. Oh, mein Internet, es tut mir leid. Geht es wieder?
Ja, es hakt immer ein bisschen. Zur Not machst du kurz mal die Kamera aus. Man muss dich ja im Podcast nicht hören. Sehen, weil ich höre schon.
Ja. Und im Zusammenhang damit auf jeden Fall, ich glaube, dass wenn diese Schritte weitergegangen werden, die sich jetzt hier andeuten und sozusagen tatsächlich dieses Regime an der eigenen Korruption zerfallen könnte, zusammenbrechen könnte, dann kann ich mir bei Serbien am ehesten vorstellen, dass ein Weg Richtung EU geht, basierend auf der Argumentation, die JV bisher angedeutet hat. Aber das Interessante bei Serbien ist halt vor allem, dass durch die geografische Lage nicht irgendwie Russland mit 50.000 Mann einrücken kann und dafür sorgen kann, dass es wieder auf Linie geht oder so. Das ist eben in dem Fall nicht möglich.
Ich würde gerne noch einen Punkt ergänzen, also stimmt schon vielem zu, aber ich würde vor allem aufpassen mit den EU-Beitrittsbestrebungen dahingehend, dass, wie Frau Wölf schon gesagt hatte, konservativere Tendenzen auch existieren und also sehr EU-kritische Meinungen Und dass genau die auch eine Zündschnur sein können für eine einfach nur später stattfindende Polarisierung. Also das, was wir in Ungarn beobachten oder in Polen. Erstmal der Fortschrittsgedanke, der durchaus angenommen wurde, wirtschaftlicher Aufschwung und so weiter, der dann aber trotzdem jedenfalls in Teilen der Bevölkerung recht schnell in EU-Skepsis umgeschlagen ist. Und ich glaube, dass das auch bei Serbien ein Problem sein könnte, dass dieser Zusammenhang vielleicht auch noch besteht, den man im ersten Moment bei allen positiven Tendenzen, die es doch gibt und auch der Studentenbewegung nicht sieht, ja.
Ja, vor allen Dingen, weil man sich natürlich nochmal ein Problem ins Haus holen kann, ne? Weil der Name Viktor Orban ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Dass der nicht gerade für EU-Freude steht, ist auch ganz klar. Und ich glaube, da ist auch so ein Problem, was man im Blick behalten muss. Wer quasi wird aufgenommen und welche demokratischen Strukturen hat man dann? Und welche Rolle spielen die in der Europäischen Union? Trotz oder vielleicht gerade trotz des Abkommens, das man geschlossen hat im Bereich Wirtschaft, darüber haben wir nicht gesprochen, aber es gibt ja dieses Lithium-Abkommen, Milliardenabkommen zum Abbau von Lithium, also so eine ökonomische Nähe gibt es ja irgendwie, aber politisch und demokratisch haben wir schon festgestellt, gibt es Mängel. Hans, mich würde noch deine Position interessieren und dann geht der Ball zu Ihnen, Frau Wölfel, als quasi Fazit zurück.
Ja, es gibt ja offenbar in Serbien wie in vielen Staaten und Gemeinschaften, ich sage es jetzt mal des ehemaligen sowjetischen Einflussbereichs, gibt es progressive und reaktionäre Strömungen, die sich in unterschiedlicher Weise zueinander verhalten. Mal hat die eine sozusagen mehr Rückenwind und mal die andere. Insgesamt sind es im Moment, glaube ich, nicht unbedingt die Progressiven so. Und deswegen ist für mich jetzt eine wesentliche Frage, was wäre bei einem EU-Beitritt oder bei einem EU-Tür zu, also Nicht-Beitritt, welche der Kräfte würden dadurch jeweils eigentlich unterstützt werden. Das kann ich nicht so richtig einschätzen. Man wünscht sich natürlich, sage ich mal, dass die progressiven, demokratischen Kräfte, wie sie vor allem auch in der jüngeren Generation da sind, wie sie sich jetzt in den Demonstrationen auch ausdrücken. Man wünscht natürlich, dass die gestärkt werden. Und wenn die durch die Perspektive, die aufrechterhaltende Perspektive eines EU-Beitritts gestärkt werden könnten, prima. Wenn jetzt die EU sagt, nee, ihr seid noch nicht so weit, dann ist die Frage, ja, stärkt das dann auf der anderen Seite wieder die Reaktionäre? Ich kann das nicht so richtig einschätzen. Deswegen bin ich so ein bisschen zögerlich zu sagen, ich bin der Meinung, Serbien muss erst noch mal eine Weile draußen bleiben, weil die noch nicht weit genug sind. Ich kann es schwer einschätzen. Gefühlt würde ich auch sagen, nein, Aufnahme Serbiens in die EU, nicht heute, nicht morgen, vielleicht übermorgen auch noch nicht. Ansonsten mal gucken. Letzter Gedanke. Ich glaube aber, dass eine Aufnahme weiterer, in Anführungsstrichen, Problemkinder, vor allem aus der Peripherie Europas, überhaupt nicht gehen wird ohne eine Reform der EU selbst. Also das, was die EU an Problemen hat, auch mit Orbán-Ungarn, auch mit der Slowakei, das hat eben zum Teil auch etwas zu tun mit den inneren Strukturen und dem Reformbedarf der EU. Das ist jetzt ein ganz großes Fass, was man auch nochmal neu aufmachen müsste. Vielleicht muss aber erstmal oder parallel die EU sich selbst so weit reformieren, dass es vielleicht eine EU der zwei Geschwindigkeiten wird oder der eindeutigen Prozesse, die nicht von einem einzelnen Mitgliedstaat dann blockiert werden können. Das wäre, glaube ich, für mich eine Voraussetzung dafür, um überhaupt ungeachtet der anderen Problematiken zu sagen, ja, Serbien ist jetzt in absehbarer Zeit ein realistischer Beitrittskandidat.
Danke, Hans. Und Frau Wölfel, Sie haben quasi das Schlusswort.
Danke vielmals. Ja, also ich halte es für total unwahrscheinlich, dass es Serbien der EU beitritt. Und ich glaube, das will weder Serbien, also die derzeitige Regierung will es sicher nicht. Und die EU will das auch nicht. Das sagt zwar niemand so offen, aber so ist das. Und zwar gibt es ein EU-Land, das sowieso komplett gegen Erweiterung ist und es ist Frankreich, die haben nicht einmal zugelassen, dass Nordmazedonien beitreten kann, obwohl Nordmazedonien wahnsinnig viel dafür getan hat. Die haben die komplett im Stich gelassen. Deswegen ist die Frustration über die EU auf dem Balkan so riesengroß. Das kann man sich gar nicht vorstellen in Deutschland. Und insofern ist das jetzt, steht auch überhaupt nicht zur Debatte, diese ganze, was aber der Fall ist, ist, dass die EU wahnsinnig viel Geld an Serbien gibt und die EU Serbien sehr stark unterstützt und auch das Regime von Alexander Vucic. Und was ihn besonders genutzt hat in den letzten Jahren, war vor allem dieser Deal mit Deutschland und für diese Lithium-Deal, der in Serbien ganz kritisch gesehen wird, weil das zu großen Umweltschäden führen kann, dieser Abbau von Lithium, wo die Leute das überhaupt nicht wollen. Und sehr große Angst haben davor. Und die deutsche Automobilindustrie hat natürlich großes Interesse an diesem Lithium und die deutsche Regierung hat das unterstützt und die EU auch. Und deswegen fühlen sich diese Leute, die wirklich eine Demokratisierung und mehr Rechtsstaatlichkeit wollen, total, total verlassen und auch verraten von der EU und von diesen Kräften, die den Deal unterstützt haben. Also das so zum Hintergrund. Ich glaube, zurzeit gibt es zwei Staaten, die in die engere Auswahl kommen, wo gesagt wird jetzt, dass die eine Chance hätten. Das ist einerseits Montenegro, das ist ein winziges Land, das hat 620.000 Einwohner. Und das könnte eine Chance kriegen, weil das auch für Tourismus und so weiter schön an der Adriaküste und so weiter, ob das jetzt dabei ist oder nicht, ist wahrscheinlich ziemlich wurscht. Und das zweite Land, das genannt wird, ist Albanien, aber sicher nicht Serbien. Serbien kommt auf keinen Fall in Frage und wird auch nicht ernsthaft diskutiert, weil das ja auch gar nicht geht. Also das würden osteuropäische Staaten, wie zum Beispiel die baltischen Staaten, auch niemals zulassen, weil Serbien so stark mit Russland verbündet ist. Ich meine, der Herr Vucic war am 9. Mai bei der Siegesparade in Moskau und rennt ihn. Er hängt den Putin-Orden um und der wieder hängt ihm die Orden um. Also wie sollte das bitte akzeptiert werden von anderen Osteuropäern? Es kommt also nicht in Frage. Aber die Frage ist für mich eine andere, sozusagen, die Sie gestellt haben, das finde ich sehr interessant. Sozusagen, wem nutzt das jetzt? Die EU versucht auch deswegen die ganze Zeit irgendwie mit diesen Serbien dazu, also das nicht diese Verbindung nicht zu cutten, obwohl man schon längst seit Jahren sagen können, eigentlich müssten wir aufhören, da zu viel EU-Steuergelder hinzuschicken und Erweiterungsverhandlungen durchzuführen, die de facto gar nicht stattfinden. Also das ist ja alles eine Farce. Ja? Aber das macht die EU nicht, weil die haben total Angst davor, dass Serbien noch mehr abgleitet. Das kann man irgendwie verstehen. Auf der anderen Seite nutzt das dem Regime sehr. Und in dieser Diskrepanz befindet sich sozusagen auch diese Frage, die Sie gestellt haben. Ja? Ich glaube nicht, dass es schaden würde, wenn die EU zum Beispiel wirklich klare Linien setzen würde. Viele Menschen, also die allermeisten Menschen, die ich kenne, die wünschen sich das so sehr. Die wünschen sich so sehr, dass endlich einmal deutsche Politiker oder EU-Politiker aufstehen und sagen, wir hören auf mit dem Kuschelkurs gegenüber Alexander Vucic. Das ist das, was die wirklich wollen. Und das ist danach, aber das macht niemand in der EU, niemand. Die stehen alle fest hinter Alexander Vucic. Ja.
Okay, Frau Wölfel, das war jetzt ein deprimierendes Fazit, aber ich glaube, Sie haben es wie immer sehr gut auf den Punkt gebracht. Die Wahrheit muss man ja aussprechen. Herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Gerne. Herzlichen Dank auch, dass Ihr Ihren Hund da beruhigt bekommen habt.
Entschuldigung für nicht den schlimm. Hund, aber der musste dazwischen
keine, nicht besuchen kommen. Der möchte sich auch äußern, das darf er gerne machen, hat er jetzt on tape. Herzlichen Dank nochmal, dass Sie die Zeit für uns heute genommen haben.
Gerne. Schönen Abend noch. Danke wieder.
Danke, Hören. Damit sind wir quasi am Ende dieser ersten Sommerfolge angekommen und wie es LB schon so schön gedroppt hat, quasi wird die zweite Folge sich dann um Georgien drehen und die dritte sehr wahrscheinlich um die Türkei. Das ist zum Zeitpunkt der Aufnahme heute noch nicht so richtig klar, weil das schwierig ist mit der Gästegewinnung. Aber wir geben unser Bestes. Wie altbekannt, Feedbackmöglichkeiten via Social Media oder via des Links. Und denkt daran, in den Shownotes ist auch ein zweiter Link, der führt euch zu unserer Umfrage zur zweiten FAQ-Folge, denn die erste ist ja schon online. Und da haben wir weiß Gott nicht alle Fragen beantwortet und die Chance für neue Fragen ist immer gegeben. Ja, wir wünschen euch sonst einen schönen Sommer. Genießt hoffentlich das gute Wetter, wo und wie auch immer ihr euch es verbringen werdet. Und wir hören uns dann in 2 Wochen mit der nächsten Folge wieder oder allerspätestens Ende September mit der nächsten reguläre. Bis dahin macht's gut, bleibt politisch und tschüss, tschüss.
Das war der Politikgeflüster-Podcast. Schickt uns gerne Feedback per Mail oder besucht uns in den sozialen Medien. Bleibt politisch und bis bald.